Run a restaurant and you learn pretty quick. The sound of a crisp fry starts way before the first bite. As delivery and to-go keeps business booming,
order for pickup.
McCain SureCrisp fries keep orders crispy.
Hey, delivery.
After the trip, the crispiness comes through.
Mmm.
McCain SureCrisp fries. Go the distance. See how far our fries can take your business at surecrisp.com/delivery.
Lust auf etwas Besonderes diesen Winter? Wie wär's mit unserem cremigen Eierlikör, verfeinert mit Orange und Nougat? Hergestellt aus regionalem Korn von Ähre, Bio-Eiern und einem Hauch Bourbon-Vanille. Perfekt als Geschenk oder einfach zum Genießen. Hol dir jetzt deine Flasche in der limitierten Sonderedition. Erhältlich in der Geschäftsstelle des Hamburger Abendblatts und online unter shop.abendblatt.de. Das Hamburger Abendblatt und Ähre Korn wünschen dir eine gemütliche und genussvolle Winterzeit.
Entscheider treffen Heider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen, ich bin Lars Heider. Heute will ich über eines der ganz großen, vielleicht das größte Lieblingsthema der Deutschen sprechen. Und man könnte denken, dass es um Autos geht, was auch passen würde, weil mein Gast auch in der Autoindustrie arbeitet, sogar als Führungskraft, 3 Tage von 5 in der Woche. Die anderen 2 Tage kümmert er sich um seine große Leidenschaft, um meine große Leidenschaft, um die Leidenschaft vieler Menschen, die in diesem Land leben. Und jetzt fragen sich alle, worum geht es? Und es geht um Brot. Genauer gesagt geht es sogar um den Brotcode, den, wenn ich das richtig verstanden habe, mein Gast in gewisser Weise geknackt zu haben glaubt. Und er verspricht, dass jeder, der diesen Podcast hört oder in Klammern, der sein wunderbares Buch kauft, in 5 Minuten ungefähr sein Brot selbst backen kann. Und er warnt, wer einmal ihm zugehört hat, der wird wahrscheinlich nie wieder ein Brot im Supermarkt oder beim Bäcker kaufen wollen. Also all das ist total spannend. Natürlich ist es jemand, der aus Hamburg kommt, auf den ich mir durch Zufall getroffen bin und mich dann irgendwie festgelesen habe bei dem, was er macht, und finde, es ist eine irre Geschichte. Ich freue mich auf den Autor der Bibel, so nennt er es selber, für Sauerteig-Nerds. Der Bibel für Sauerteig-Nerds, Henrik Kleinwächter. Lieber Henrik, großartig, dass du da bist, und man muss es einmal kurz, es gibt so viele Dinge, die ich erklären muss. Die eine ist also, eigentlich lebst du 2 Leben, so ein bisschen nicht Work-Life-Balance, sondern so Shizu-Work-Balance. Du bist einerseits, erzähl es selber, CTO wo?
Ja, erstmal schön hier zu sein in dem Podcast. Und genau, ich habe irgendwann die Entscheidung beruflich getroffen, zu sagen, okay, was ist eigentlich das, was mir extrem viel Spaß macht? Und das ist meine Leidenschaft für Brot. Das hat damals angefangen mit meiner Mama, die immer echt leckeres Brot zu Hause gebacken hat. Und dann war ich irgendwann in Göttingen, habe in Göttingen studiert und hatte nicht mehr das Brot von Mama und musste mir mein eigenes Brot kaufen. Und dann habe ich in die Zutatenliste geschaut des Brotes aus dem Supermarkt und habe mich einfach wahnsinnig erschrocken, was denn da alles drin ist, was ich irgendwie noch nie erkannt habe.
Und du hast ein Schwarzbrot gekauft damals?
Genau, ein Schwarzbrot.
Also wo man denkt, so, ach, Schwarzbrot, da kann man so viel nicht falsch machen.
Da sind dann teilweise Farbstoffe drin und so weiter. Und eigentlich kommt in ein Brot nur Mehl, Wasser und Salz. Mhm. Mehr sollte in ein gutes Brot nicht reinkommen. Ja, und dann war ich schon Softwareentwickler. Und für mich ist das Fluch und Segen zugleich. Ich muss mich immer in alles einfuchsen und irgendwie alles bis zum letzten Detail verstehen. Und dann habe ich erst angefangen, selbst dann Hefebrote zu backen. Und irgendwann bin ich bei dem Thema Sauerteig angekommen.
Aber du musst mal kurz erklären, nach Göttingen gegangen, nach dem Abitur in Hamburg. Wir haben gerade lustigerweise festgestellt, wir haben beide auf derselben Schule Abitur gemacht, auf dem Heisenberg-Gymnasium. Da würden jetzt viele sagen, in Hamburg, Harburg, also im Süden Hamburgs, aber verdammt nochmal, es gehört zu Hamburg, Harburg gehört zu Hamburg schon sehr, sehr lange. Und hast dann Informatik studiert oder was hast du studiert?
Ich habe tatsächlich damals ein Stipendium bekommen in Göttingen an einer kleineren Uni und ich wollte eigentlich schon immer Wirtschaftsinformatik studieren, weil ich mit 15 ungefähr angefangen habe zu programmieren. Allerdings gab es dann nicht genügend Leute für den Wirtschaftsinformatikstudiengang und dann habe ich nur BWL im Bachelor studiert.
Mit welchem Ziel damals?
Oh, gute Frage. Ich dachte, ich habe das Stipendium, das muss ich jetzt irgendwie schon ausnutzen, weil das war relativ viel Geld, was dann damals stand. Und ja, dann habe ich mich irgendwie durch das BWL-Studium ein Stück weit durchgequält, aber nebenher schon an diversen Softwareprojekten gearbeitet.
Aber es hätte dann, klang jetzt so nach einer klassischen Karriere, danach macht man sich selbstständig, gründet ein Unternehmen, hat eine geniale Idee, kann ja auch mit Brot sein. Aber du bist dann ganz, hast es auch gemacht oder? Ja, hast es erstmal auch gemacht, du nix erzähl, also erstmal selbstständig gemacht?
Genau, ich habe erstmal selbstständig gemacht, dann hatte ich teilweise Erfolg, dann kein Erfolg, wieder Erfolg oder auch mal kein Erfolg. Und dann war eigentlich meine größte letzte Station, dass ich 2017 meine Firma an Trivago verkauft habe. Und dann war ich 4 Jahre lang bei Trivago in Düsseldorf und habe super, super viel gelernt. Ich habe noch nie vorher in so einer großen Firma gearbeitet, habe dann aber auch irgendwie so gemerkt, das ist dann auch teilweise schon ein ganz schönes Hamsterrad. Und eigentlich geht es mir schon so ganz gut mit meinem Leben. Ich verdiene genug Geld, da bin ich natürlich auch privilegiert, dass ich Softwareentwickler bin. Und habe mich dann entschieden, okay, ich will eigentlich gerne nebenher noch das machen, was mich motiviert. Ich will Leuten beibringen, wie man gutes Brot backen kann. Und da ist dann echt durch Zufall, ich habe viele Jahre an, in der Softwareentwicklung heißt das Open-Source-Projekte, dass man irgendwelche Software schreibt, die können andere verwenden, viel gearbeitet, viel Zeit rein investiert, das war nie erfolgreich. Und dann irgendwann dachte ich, okay, jetzt arbeitest du mit Brot, wäre doch eigentlich ganz cool, wenn du diese Methodiken dafür von dieser Open-Source-Software auch verwendest, um deine Rezepte zu veröffentlichen. Ja, und das habe ich dann gemacht. Waren irgendwie 2 Wochen Arbeit und auf einmal, es gibt da so eine Nerd-Seite, ich weiß gar nicht, ob die immer noch so beliebt ist, Hacker News heißt die. Da werden immer die neuesten IT-Nerd-Security-Projekte gepostet und das war dann tagelang auf Platz 1 auf dieser Internetseite, weil jeder gesagt hat, boah, wie geil ist denn das eigentlich mit Git, das ist so eine Software, mit der man Source Codes verwalten kann, Rezepte zu veröffentlichen. Ich wollte nie mein Gesicht zeigen auf meinem YouTube-Kanal, weil ich immer mir dachte, die Sache des Brotbackens ist viel größer als ich als Person. Hab dann aber, nachdem ich bei Trivago ausgestiegen bin, gesagt, okay, vielleicht zeige ich ja doch mal mein Gesicht. Mhm. Vorher habe ich immer nur letztendlich meine Hände ein Stück weit gezeigt und was ich so mache, war dann in Neapel, habe mir 6-monatige Auszeit genommen und für mich entschlossen, ich will nur noch 3 Tage die Woche arbeiten, damit verdiene ich mein Geld und 2 Tage die Woche möchte ich Leuten beibringen, wie man gutes Brot backen kann. Und das auch unkommerziell, nicht mit dem Ziel, Geld zu verdienen.
Weil das ist ja das Verrückte. Man würde auch denken, wenn man diese tolle Idee hat und es saßen hier schon in diesem Podcast Menschen, die mit Brotbacken, mit Büchern über Brotbacken viel Geld verdient haben, viel, viel Geld verdient haben. Warum hast du nicht gesagt, okay, wenn das Brot meine Leidenschaft ist, wenn es so viele Leute interessiert, wenn sich so viele Leute auf YouTube meine Videos angucken, mache ich ein Geschäftsmodell daraus?
Das ist eine sehr gute Frage, weil ich mir gedacht habe, die Sache, dass wir gutes Brot essen, ist viel wichtiger, als dass ich als Person damit Geld verdiene. Ich möchte einfach allen Leuten weltweit, die Leute in Deutschland haben genügend Geld, sich irgendwelche Tools zu kaufen zum Brotbacken und so weiter. Aber es gibt genügend Leute weltweit, die das einfach nicht haben. Und ich sage den Leuten, du brauchst einfach nur eine Bratpfanne, ein Feuer und schon kannst du geiles Brot backen. Du musst dir nichts dafür kaufen. Ich habe mir überlegt, irgendwann, wenn ich 80 Jahre alt bin, was möchte ich erreicht haben? Und da ist mein Lebensziel. Ich möchte vielen Leuten beigebracht haben, leckeres Brot zu backen.
Okay, und daher die Entscheidung, hast du dir dann eine Firma gesucht, die dich 3 Tage die Woche nur beschäftigt?
Genau, ich war vorher bei meiner eigenen kleinen Agentur. Die hatte ich umgebaut in eine Firma in Verantwortungseigentum. Wusste aber schon von vornherein, ich möchte das nicht bis ans Lebensende machen, dass ich in einer Agentur arbeite als Dienstleister. Und war da zwischenzeitlich dann schon als Dienstleister bei der Firma, wo ich jetzt aktuell bin. Hab mit denen das alles so besprochen und die meinten, jo Hendrik, du machst das gut mit den 3 Tagen, wie du das Team führst. Wir würden dir gerne eine permanente Position bei uns anbieten.
Wie witzig. Und da muss man sich das vorstellen, Montag, Dienstag, Mittwochs, Auto?
Genau, Montag, Dienstag, Mittwochs, Auto, tief in die Software einsteigen. Donnerstags sind dann meine Tage, wo ich mich dann komplett auf das Brotbacken konzentriere und Freitag auch.
Das ist wie gesagt, die Geschichte ist irre und das kann man jetzt nicht sehen. Ich habe hier das Buch von dir, das es nur auf Englisch gibt. Es gibt es auf Deutsch gar nicht. Eben um viele. Und dann stellt man sich vor, da schreibt einer ein Buch über Brot. Und dann denkt man sich so, ist schnell fertig, so ein Buch. Aber dieses Buch hat wie viele Seiten? Ich habe es gar nicht geguckt.
250 Seiten.
Und wir reden nicht über ein Taschenbuch, sondern wir reden über so ein richtig, also fast so ein Bildband, muss man sagen, mit unglaublich viele interessante Informationen. Über das Brot und über das Brotbacken. Du musst noch mal erklären, warum hast du das Gefühl, man muss den Leuten sagen, wie man Brot backt, wie man richtig backt. Also das eine ist in Ländern, wo es nicht genug zu essen gibt. Das andere ist ja, wenn man hier in Deutschland über Brot spricht, kommt man ja auch schnell auf die Frage, boah, ist es überhaupt so gesund? Essen die Deutschen zu viel Brot? Essen sie das falsche Brot? Und so weiter. Also was ist die Grundidee, die sich ja wahrscheinlich von Land zu Land unterscheidet eventuell?
Das Problem ist, und das macht eigentlich auch das Ganze so interessant an Sauerteig, ist, dass jeder Sauerteig extrem individuell ist. Und das macht es sehr schwierig, einen Sauerteig jetzt in einer Maschine zu backen. Mhm. Und das, was ich habe dann irgendwann mein Gesicht gezeigt und den Leuten gesagt, so und so musst du jetzt Brot backen. Und ich bringe den Leuten keine Rezepte bei. Das Buch, was man übrigens komplett kostenlos lesen kann, man kann sich die Hardcover-Version kaufen, muss man aber nicht. Der ganze Inhalt ist einfach online kostenlos zu lesen. Ich muss auch keine E-Mail-Adresse eintragen, gar nichts. Ich gehe einfach auf die Seite, ich habe die ganzen Inhalte, kann mir die anschauen. Ich war aktiv bei YouTube, habe dann aber irgendwann auch gesehen, ein Stück weit, ich bin nicht so die Person, die extrem großer Fan von Social Media ist. Und dachte mir, ich möchte ganz gerne was Längerfristiges haben, als einfach nur YouTube-Videos zu machen die ganze Zeit. Weil da ist man ein Stück weit im Hamsterrad, man muss immer neue Videos machen. Dann muss man Clickbait-Titel, Clickbait-Thumbnails haben und das bin ich nicht als Person. Die Sache Brot ist mir dazu wichtig. Dann habe ich meine Community gefragt, was können wir machen? Und dann kam die Idee, hey, schreib doch mal alles auf, was du in deinen Rezepten hast. Und dann habe ich gesagt, okay, können wir machen. Das Buch wird dann aber kostenlos. Und dann haben viele gesagt, nachdem ich das dann fertiggestellt hatte, boah, Hendrik, finde ich voll cool. Ich möchte gerne bitte eine Hardcover-Variante davon haben. Und dann habe ich das über 2 Kickstarter-Kampagnen gemacht. Und dann habe ich über die Kickstarter-Kampagne das Design des Buches finanziert mit den Inhalten, die man sowieso schon online kostenlos lesen kann.
Auch da, du bist einfach auch nicht da auf die Idee gekommen zu sagen, oh, kann ich ein bisschen Geld verdienen? Muss ich vielleicht dieses Auto-Ding nicht mehr machen?
Die Sache ist, ich finde mein Setup jetzt, wie ich das habe, extrem gut, weil ich habe 3 Tage die Woche, wo ich wirklich tief einsteigen kann und ich komme dann Montag wieder zurück in die Arbeit mit einer unfassbaren Kreativität und Motivation, meinen Job zu machen. Ich glaube, würde ich jetzt Donnerstag und Freitag noch da ganz, ganz tief einsteigen in die Sachen, wäre vielleicht meine Motivation am Montag gar nicht mehr so hoch. Und ich merke dadurch, durch diese 3-Tage-Woche habe ich eine erhöhte Produktivität. Vielleicht sogar deutlich produktiver, als würde ich 5 Tage die Woche arbeiten.
Wir waren vorhin, da lasse ich natürlich nicht raus, auf die Frage, warum? Warum sagst du den Leuten, backt euer Brot selber und kauft es nicht? Weil wenn ich jetzt an meinen Lieblingsbäcker denke, der jeden Tag 20, 30 verschiedene Brotsorten hat und dann geht man hin und sagt, was ist denn Vollkorn, was ist denn Dings und so. Dann kriegt man ein schönes Vollkornbrot und dann denke ich immer, jetzt habe ich mir was Gutes getan.
Das Problem ist, dadurch, dass man das nicht so gut in Maschinen backen kann, ist das extrem viel Handarbeit, so ein Sauerteigbrot. Und das macht es schwierig in der Industrie, das zu machen. Jeder Sauerteig, ich hatte jetzt hier mehrere Sauerteige auch heute mal mit dabei, jeder Sauerteig ist unterschiedlich. Ich habe einen dabei, das ist mein eigener, der war schon in mehreren Ländern. Ich habe einen aus Salzwasser gezüchtet, einen habe ich mit Hilfe von Fruchtfliegen gezüchtet. Einer ist aus einer Bäckerei, die schon 200 Jahre Brot backt. Und weil jeder Sauerteig so unterschiedlich ist, muss man einfach die Parameter den Leuten beibringen und sagen, okay, auf das musst du alles achten. Das macht es aber schwierig für Bäckereien wiederum, weil der Prozess viel komplizierter ist. Ich muss jeden Tag schauen, wie verhält sich mein Teig. Ich muss adaptieren, mich anpassen. Und das ist so geil. Es sind nur 3 Parameter, Mehl, Wasser, Salz. Aber die Komplexität der Kombination von diesen ganzen Parametern, das ist das, was es so schwierig, aber auch, finde ich,
interessant. Aber kann man da einem Bäcker nicht vertrauen, dass er das hinkriegt? Weil die haben es ja gelernt, im Zweifel.
Also, ich will nicht für alle Bäcker sprechen. Mhm. Es gibt auf jeden Fall in Hamburg auch ein paar sehr gute Bäckereien, die das richtig machen. Aber ich würde sagen, so 95% des Brotes, was man so standardmäßig kauft, was aus industriellen Backstuben kommt, das hat nichts mehr mit gutem Brot zu tun. Mhm. Selbst ein Sauerteigbrot, wenn da draufsteht Sauerteigbrot, kann das laut EU-Regularien immer noch einen gewissen Anteil an Hefe haben, die man einfach so dazu packt. Also das Brot heutzutage hat nichts mehr mit dem zu tun von damals. Die Zukunft des Brotes liegt in der Vergangenheit.
Und warum ist das schlimm? Weil das ist ja immer dieses, wenn man jetzt zum Arzt kommt und dann sagt er, ja, ihre Werte da und da sind erhöht, dann geht es ganz oft um das, also Blutfettwerte sind nicht so toll, dann heißt es erstmal natürlich, gucken Sie mal ein bisschen mit tierischen Produkten, Alkohol. Und dann kommt, und auch bei den Leuten, die dann erhöhten Zuckerwert haben und so weiter, es kommt immer dann sofort und achten Sie auf Brot. Essen Sie nicht so viel. Und dann sind wir immer bei dem Weißbrot, wo ich mich immer frage, gibt's die Diskussion in Frankreich und Italien auch, die ja Weißbrot essen? Ich meine, der Deutsche merkt ja auch gerne mal ein Schwarzbrot oder ein Vollkornbrot oder ein Graubrot oder Roggenbrot oder was auch immer. Das ist das Thema, ne?
Auf jeden Fall. Aber es ist ein Unterschied. Wenn ich jetzt ein Sauerteigbrot esse zum Beispiel, esse ich gar nicht mehr im Prinzip das Mehl, sondern ich esse ein Produkt, was komplett verstoffwechselt worden ist von den Mikroorganismen. Es ist also dadurch nicht mehr so viel Gluten. Es sind viele andere Sachen sind verstoffwechselt worden. Während wenn ich ein Turbo-Hefebrot mache, was viele Bäckereien machen, viele industrielle Bäckereien, dann esse ich noch super viel von dem Mehl. Ähnlich wie bei Joghurt zum Beispiel. Joghurt ist ja auch fermentierte Milch. Mhm. So ist ein Sauerteigbrot fermentiertes Mehl am Ende. Und dadurch ist das Brot in der Regel für viele Leute bekömmlicher und es schmeckt auch einfach viel, viel besser.
Deshalb erstmal, also die erste Frage, ich gehe zum Bäcker und sage, was haben Sie für Vollkornbrote da? Die Frage müsste heißen, was haben Sie für Sauerteigbrote da?
Genau, was haben Sie für Sauerteigbrote und ist das ein 100%iges Sauerteigbrot oder mischen Sie noch ein bisschen Hefe mit rein?
Okay, also das heißt eigentlich, warum sollte Hefe nicht dabei sein?
Run a restaurant and you learn pretty quick. The sound of a crisp fry starts way before the first bite. As delivery and to-go keeps business booming, order for pickup. McCain's SureCrisp fries keep orders crispy.
Hey, delivery.
After the trip, the crispiness comes through.
Mmm.
McCain's SureCrisp fries. Go the distance. See how far our fries can take your business at surecrisp.com/delivery.
Weil das Interessante am Sauerteig ist die Kombination aus wilden Hefen und Bakterien. Und die haben so eine Art Kooperation und die verstoffwechseln den Teig. Wenn ich jetzt noch Hefe mit dazu packe, dann habe ich nicht mehr diese Balance aus dieser Fermentation. Die reine Hefe, die Reinzuchthefe, die wir irgendwie isoliert haben, 1860, 1880 von Louis Pasteur, die ist halt super gut da drin, das Brot dazu zu bringen, dass es einfach nur aufgeht. Aber ich habe nicht mehr diesen richtigen Fermentationsprozess, den ich mit Sauerteig habe.
Du erzählst das alles so, als hättest du es wirklich, wie du hast es vorhin gesagt, bis auf die letzte Nachkommastelle. Du nix schon untersucht. Wie bist du da rangegangen? Also das eine ist, dass man sagt, ich muss mir ein eigenes Brot backen und hast wahrscheinlich deine Mama angerufen und gesagt, hast du einen Tipp, was ist das Rezept? So hat sie ein Rezept gegeben. Aber wie kommt man darauf, dann auf die Idee zu kommen, du nennst es ja auch den Brotcode, diesen Brotcode sozusagen entschlüsseln zu wollen, wenn es den überhaupt gibt, diesen Brotcode?
Weil das Problem ist, dass aktuelle Rezeptbücher geben einem Rezepte. Aber die meisten Leute finden dann irgendein Rezept auch bei Instagram, TikTok und so weiter, befolgen das und es funktioniert einfach nicht, weil die Parameter oder die Umgebung der Person, die das Rezept geschrieben hat, eine ganz andere ist als die, die ich zu Hause habe. Ich versuche das und dann wird mein Brot, geht entweder nicht auf, der Teig ist zu klebrig, es wird schwarz, es schmeckt nicht so gut. Und das ist etwas, was man halt nicht in aktuellen Rezeptbüchern findet. Mhm. Und das ist halt genau das, was ich mache. Deshalb auch The Sourdough Framework, der Name meines Buches. Mhm. Ich gebe den Leuten so ein Grundgerüst mit, was sie lesen können. Und dann wissen sie für jeden Schritt im Prozess, auf was muss ich achten. Nicht jetzt warte 8 Stunden, sondern guck dir den Teig an. So an muss er aussehen, so muss er riechen. Auf das musst du achten. So kannst du das in deinem Ofen backen. Nicht alle haben zum Beispiel eine Brotbackform. So kannst du dir eine Brotbackform nachbauen. So kannst du das gut machen in deinem Ofen. Ich gebe quasi dieses Rahmengerüst den Leuten.
Aber wie bist du da rangegangen, als du es vorgenommen hast? Hast dann angefangen zu recherchieren, was hast du genau gemacht, um dieses Wissen drauf zu schaffen, weil du hast ja keine Lehre als Bäcker gemacht zum Beispiel.
Genau, da kommt meine Karriere als Softwareentwickler mit rein. Wenn man Sachen baut, wenn man Softwareanwendungen baut, testet man extrem viele Sachen. Und so habe ich das auch gemacht. Das heißt, ich habe mehrere Brote gebacken und da habe ich immer nur ein Parameter zurzeit geändert. Und dann habe ich so, das nennt sich AB-Tests. Mhm. Da habe ich geguckt, welche Parameter haben welche Auswirkungen auf das finale Produkt. Das hätte ich natürlich mit einer noch viel höheren Quantität machen müssen. Ich hätte wahrscheinlich eigentlich so 1000 Brote wahrscheinlich backen müssen, um das zu testen. Aber so habe ich mich Stück weit da weiter reingefuchst und das dann halt immer mit Wissen zusätzlich aus irgendwelchen wissenschaftlichen Publikationen angereichert.
Aber am Ende kommt dann ein Brot raus, was dir schmeckt. Wo man sagen muss, das kann sein, dass es mir nicht schmeckt oder jemand anders nicht schmeckt, das kann schon so sein. Aber du sagst, dieses Brot empfehle ich euch. Warum?
Weil? Also dieses Brot empfehle ich euch, weil, das bringe ich auch den Leuten bei, die Parameter, wie das schmeckt, die liste ich auf und sage den Leuten, das und das müsst ihr machen, wenn ihr wollt, dass das Brot ein bisschen dunkler wird, mehr Kruste, ihr wollt, dass es ein bisschen saurer wird, ein bisschen weniger saurer, ihr wollt, dass es luftiger wird. Diese ganzen Informationen bringe ich den Leuten bei, sodass sie am Ende ihr perfektes Brot, was für jeden individuell ist, selbst zu Hause backen können.
Und dann hast du hier jetzt vier so Gläser mitgebracht mit Teig, um es mal ganz praktisch sich vorzustellen. Wenn ich jetzt zu Hause ein Brot machen möchte, was wir schon mal gemacht haben, was auch relativ einfach ist, aber ich gebe zu, bisher immer natürlich mit Hefe. Ich dachte immer, ohne Hefe geht das Ding gar nicht auf. Also was würde man, drei Zutaten. Kann ich jetzt, also wenn ich jetzt, was haben wir gesagt? Wasser, Salz,
Mehl.
Mhm. So, und dann mache ich damit was? Mische ich die zusammen. Gut, fertig.
Genau, was du jetzt dadurch machst, ist dadurch, dass du Mehl und Wasser zusammenmischst. Mhm. Du hast überall Kontamination. Während ich jetzt hier im Podcast-Studio atme, atme ich circa 20 Schimmelpilzsporen je Atemzug aus. Und wilde Hefen sind auch Sporen, die in der Luft sind, die leben auf dem Getreide zum Beispiel an der Oberfläche. Und dadurch, dass ich Mehl und Wasser mische, die sind als Sporenform da, werden die wieder aktiviert und kommen zum Leben. Das heißt, die werden wieder reaktiviert durch das Mischen von Mehl und Wasser. Und dann gucke ich am nächsten Tag und dann sehe ich, das ist aber komisch. Auf einmal, das war vorher ganz flach, vielleicht nur 2 Zentimeter das, was ich zusammengemischt habe. Und am nächsten Tag ist es auf einmal 4 Zentimeter hoch.
Okay.
Woher kommt das? Die wilden Mikroben haben wieder angefangen zu leben. Dann ist das mein erster Tag des Sauerteigansatzes. Am zweiten Tag nehme ich wieder ein bisschen was da raus, mische das wieder mit Mehl und Wasser. Und dann sehe ich, der Geruch dieser Mischung hat sich dann zum Beispiel am Tag 2 oder 3 schon komplett geändert. Und wenn ich das jetzt eine Woche lang durchziehe, habe ich mir meinen eigenen Sauerteig gezüchtet. Und mit jeder Fütterung, mit jedem Mal dieses Mischens, Durchmischens, selektiere ich die Mikroben, die extrem gut da drin sind, Mehl zu fermentieren.
Das heißt, man kann, aber wenn man jetzt denkt, ich nehme jetzt Wasser und Mehl und ein bisschen Salz, vermische das Ganze und versuche es dann zu backen, funktioniert nicht.
Das wäre dann zum Beispiel ein Rezept für so eine Tortilla zum Beispiel, die du machen könntest. So eine schöne Weizentortilla ist extrem einfach zu machen und das ist einfach nur Mehl, Wasser, Salz. Das würdest du dann ganz flach einfach in der Pfanne backen. Mhm. Da würde ich dann aber auch empfehlen, den Teig einmal anmischen, ein bisschen stehen lassen und dann erst zum Beispiel 8 Stunden später oder so in der Pfanne das zu machen. Ganz klassisches Weizentortilla-Rezept.
Und dann nimmt man im Verhältnis von, also wie viel nimmt man, also für so ein, ich will jetzt für 4 Leute ein bisschen was, ich will am Ende der Woche für 4 Leute Brot haben. Was nehme ich dann? Wie viel nehme ich dann?
Sagen wir mal, dann wäre das so ein Brot mit zum Beispiel 1000 Gramm Mehl. Mhm. Und dann würde ich auf diese 1000 Gramm Mehl würde ich so eine Wassermenge nehmen von 600 Gramm. Da haben Bäcker immer so Prozentwerte, die sagen dann zum Beispiel 60% Wasser da drauf. Mhm. Das wären 600 Gramm. Dann 100 Gramm Sauerteig brauche ich, das wären 10%. Und dann 2% Salz wären also dann 20 Gramm Salz.
Aber den Sauerteig habe ich vorher selber angesetzt. Das ist das, was du jetzt, ich will am Samstag ein schönes Brot haben. Mhm. Und dann fange ich am Montag an und nehme, wie setze ich den Sauerteig an? Erstmal ein bisschen Mehl, ein bisschen, oder wie geht das?
Genau. Die meisten machen das immer im Verhältnis von 1:1. Mhm. Da gibt's natürlich auch wieder Unterschiede. Man hat unterschiedliche Sauerteige, aber um das einfach zu machen, 1:1. Mhm. Und am nächsten Tag nehme ich dann zum Beispiel wieder 100 Gramm Mehl, 100 Gramm Wasser und nehme 10 Gramm der vorherigen Mische.
Und die anderen schmeiße ich weg? Nee.
Am Anfang muss man das wegschmeißen, okay, weil man da Fermentation drin hat, die man nicht unbedingt haben möchte. Okay. Das würde ich empfehlen, das erstmal eine Woche lang zu machen. Mhm. Dann habe ich meinen Ansatz. Ich muss mir nie wieder Hefe kaufen. Ich kann alle Rezepte, die ich in Zukunft habe, wo drin steht Hefe, kann ich rausstreichen und dann meinen eigenen Sauerteig verwenden.
Und wie lange kann man den verwenden dann, den angesetzten Sauerteig?
Den angesetzten Sauerteig kannst du einfrieren. Du kannst ihn lagern im Kühlschrank. Wenn man ihn im Kühlschrank lagert, würde ich ein bisschen Wasser drauf machen, so wie ich das hier so ungefähr gemacht habe. Ein bisschen Wasser drauf und dann hält er sich 100 Jahre einfach mit so einer Wasserschicht
drauf.
Die Sporen selbst, es gibt Hefesporen, die 50 Millionen Jahre alt sind. Also es ist extrem resilient.
Und dann nimmt man sich einfach dann, wie du gesagt hast, nimmt man sich dann einfach zum Beispiel 100 Gramm raus, macht das mit da rein. Also das heißt, mit anderen Worten, wenn man ehrlich ist, muss man sagen, Mehl, Wasser, Sauerteig, Salz.
Genau, wobei halt der Sauerteig
auch ist nur... Halt, ist Mehl und Wasser richtig, aber also nicht ehrlich ist das falsche Wort, aber dass man das ist phänomenal. Und dann wodurch kann man die Geschmacksrichtung beeinflussen? Man denkt ja so, dadurch, wie man's backt, aber du hast gesagt, es hängt davon ab, wie lange man den Sauerteig ansetzt.
Vielleicht nochmal einen Schritt ganz kurz zurück, um gleich zu deiner Frage zu kommen. Wenn ich jetzt den Sauerteig ganz lange stehen lasse, dann denken sich irgendwann die Mikroorganismen, ich habe kein Essen mehr und ich bilde wieder Sporen aus. Das heißt, in dieser Mischung hier zum Beispiel, das ist jetzt ein Sauerteig, den habe ich von einer älteren Bäckerei, 200 Jahre alte Backtradition. Da ist jetzt aktuell keine lebenden Hefe und Bakterien mehr drin. Und das muss ich nochmal wieder mischen mit Mehl und Wasser, um diese Sporen wieder zu reaktivieren. Das heißt, irgendwann, wenn der Sauerteig zu lange steht, brauche ich immer, ich muss sie nochmal anfüttern. Das ist das, was viele Leute sagen.
Wie, dann bist du zu einer Bäckerei gegangen und die haben sozusagen, wie so Coca-Cola, das sozusagen das Grundrezept, die haben also irgendwo in der Ecke so stehen und sagen, das ist sozusagen, das ist der Ursprung.
Das ist unser Traditionssauerteig, genau.
Und der ist tatsächlich zum ersten Mal vor 200 Jahren angesetzt worden und immer weiter gezüchtet worden sozusagen.
Ich bin mir da nicht zu 100% sicher. Okay. Es könnte natürlich auch mal sein, dass da vielleicht mal Hefe drin gelandet ist oder so. Da habe ich den auf jeden Fall isoliert von meinem Sauerteig. Mhm. Ich möchte nicht, dass ich da irgendwie eine Kontamination habe oder so. Aber ich sehe auf jeden Fall, dass dieser Sauerteig noch schneller meine Brotteige fermentiert als mein Sauerteig.
Krass. Wie viele verschiedene Teige hast du denn zu Hause?
Ich habe 4 unterschiedliche Sauerteige. Okay. Und jeder hat einen anderen Geschmack am Ende im Brot.
Nämlich, welche 4 Geschmacksrichtungen sind das?
Also, ich habe einen Sauerteig, mein Standard-Sauerteig, der gibt dem Brot so ein leichtes milchiges, süßes Aroma. Also ein extrem guter Sauerteig, das mögen auch die meisten. Dann habe ich einen, den habe ich aus Salzwasser im Pazifik gezüchtet. Das hat auch noch nie jemand gemacht, aber ich dachte, okay, die Mikroben waren zuerst im Wasser. Warum nutze ich nicht mal das Wasser von so einem Riff und setze damit einen Sauerteig an? Der Sauerteig, das hat extrem gut funktioniert, da gibt es überhaupt keine Forschung, das müsste eigentlich nochmal weiter intensiviert werden. Hatte das dann mit pasteurisiertem Kokosnusszucker gezüchtet, weil ich keine Kontamination von Mehl und so weiter haben wollte und irgendwann habe ich den dann auf Mehl übertragen. Der hat so einen leichtes Essigsäurearoma. Dann habe ich noch einen, den habe ich mit Hilfe von Fruchtfliegen gezüchtet, weil die Aufgabe von Fruchtfliegen ist es nämlich, wilde Hefen zu verbreiten. Die landen dann auf der Oberfläche von zum Beispiel einem Apfel. Man kennt es im Sommer, nervige Biester. Mhm. Die werden aber nicht vom Apfel an sich angezogen, sondern die werden angezogen von dem Aroma der wilden Hefen. Die Hefen merken, ich bin nicht mehr am Baum. Ich muss mich jetzt darum kümmern, mich zu verbreiten. Normalerweise schützen sie den Apfel vor diesen Schimmelpilzsporen, von denen ich dir erzählt hatte zum Beispiel. Dann landen die Fruchtfliegen da drauf, werden angelockt durch die Hefen und verteilen die Sporen der wilden Hefen in der Welt. Und meine Überlegung war, wow, das ist ja echt krass. Ich sehe Fruchtfliegen in einem ganz anderen Licht. Kann ich die nicht in irgendeiner Art und Weise verwenden, um daraus einen Sauerteig zu züchten? Und der Sauerteig, tatsächlich das Brot, meine Familie mag das Brot nicht essen, weil sie das irgendwie ein bisschen eklig finden. Aber der Sauerteig riecht nach reifen Bananen.
Cool.
Ja.
Und man könnte da verschiedene andere, ich muss jetzt gerade denken an die Welt der Weine, wo ja ganz viel Hefe im Einsatz sind tatsächlich, wo du dann auch ja verschiedene Geschmacksrichtungen von bis, wirklich, du schmeckst Banane, du schmeckst Kräuter, du schmeckst alles Mögliche. Das ginge theoretisch auch mit Sauerteig.
Komplett. Wird aktuell noch gar nicht gemacht, aber die Möglichkeit ist da. Wir sind da gerade echt erst am Anfang.
Aber kommen nicht viele Leute auf dich zu und sagen, Henrik, du machst das, mach mir ein Brot. Ich würde das Brot, wenn du so erzählst, würde ich sagen, wenn du jetzt sagen würdest, hier kannst du mir die Brote bestellen, aber das ist immer so, du willst einfach kein Geld damit verdienen.
Die Sache ist, es ist 5 Minuten Arbeit, ein gutes Brot zu machen. Du musst natürlich erstmal den Ansatz machen.
Genau.
Du kannst dir aber auch den Ansatz von einer Bäckerei holen. Wenn du eine Sauerteigbäckerei hast in deiner Nähe, die freuen sich dir in der Regel ein bisschen was von ihrem Ansatz geben zu können.
Okay. Ja,
genau. Da würde ich einfach auch mal fragen, zum Beispiel, könnt ihr mir ein bisschen was von eurem Sauerteigansatz geben? Und dann ist es wirklich nur 5 Minuten Arbeit. Und ich finde, es geht nichts darüber, einmal selbst frisches Brot gemacht zu haben. 5 Minuten Arbeitszeit, ne? Es muss natürlich noch ein bisschen länger gehen, das Ganze. Aber es ist so wenig Zeit, dass ich mir denke, die Zeit muss doch eigentlich jeder haben, mal sich zumindest ein Brot zu backen.
Und Backzeit ist dann für so ein gutes Sauerteigbrot?
Das hängt natürlich davon ab, was du haben möchtest wieder. Ich backe in der Regel immer mit einem Thermometer. Ich nehme einfach die Kerntemperatur des Brotes und wenn das so ungefähr bei 92 Grad Celsius ist, weiß ich, das Brot ist fertig gebacken. Dann kann ich es aber noch ein bisschen länger backen für so eine richtig schöne Kruste, wo ich dann reinbeiße und es fast so wie Chips im Mund. Mhm. Und das in Kombination mit dieser luftigen Krumme ist für mich das perfekte Sauerteigbrot. Das sind einfach unterschiedliche Texturen.
Das heißt, du isst aber auch nur Sauerteigbrot. Du isst auch nur selbstgebackenes Brot. Wann hast du zuletzt anderes Brot gegessen?
Im Urlaub natürlich, wenn ich jetzt mal im Urlaub bin. Ich versuche natürlich da auch einfach spaßeshalber mit den lokalen Mehlen dann auch Brot zu backen. Aber teilweise esse ich dann auch Brot im Urlaub. Zu Hause habe ich unterschiedliche Brotarten einfach eingefroren, die ich gebacken habe. Die nehme ich dann einfach aus dem Tiefkühler raus, packe die kurz in den Toaster, sprühe vielleicht nochmal ein bisschen Wasser drauf, damit es wieder richtig schön saftig wird. Das ist vielleicht auch nochmal ein guter Tipp, wenn ihr Brot habt, das ein bisschen älter ist, ein bisschen hart geworden, nicht wegschmeißen, einfach kurz unter den Wasser anhalten und toasten und das schmeckt so, als wäre es frisch gerade gebacken an der Stelle.
Du hast erzählt, du warst 6 Monate in Neapel, natürlich aufmerksam zugehört und ich ahne, warum du in Neapel warst. Neapel sozusagen die sozusagen der Kern der Pizzaherstellung. Also wer jemals in Neapel eine Pizza gegessen hat, wird Schwierigkeiten haben, woanders eine Pizza zu essen. Bist du da auch auf die Suche nach dem Pizzakot gegangen? Also letztlich ist es auch ein Brot, ne?
Genau. Also ich war nicht ganz 6 Monate in Neapel. Ich war da aber in einer Pizzeria in Neapel und habe mir da die Ausbildung angeschaut, der Pizzaiolos, die gelernt haben, wie man nach original neapolitanischem Wissen Pizza macht. Das habe ich mir angeschaut und fand das super, super, super interessant. Da geht es natürlich darum, wie ich effizient viel Pizza produzieren kann. Und die Pizza wird in der Regel mit einer geringen Menge Hefe gemacht. Das ist keine Sauerteigpizza, weil Sauerteig hat auch immer ein Risiko, weil der Teig eventuell zu stark fermentieren könnte. Und aus dem Grund machen das die meisten Pizzaiolos mit einer extrem kleinen Menge Hefe. Die meisten in Deutschland würden vielleicht auf ein Paket Mehl einen ganzen Würfel nehmen, einen ganzen Würfel Hefe. Aber man braucht in der Regel vielleicht nur so 500 Milligramm, um ein gutes Pizzarezept zu machen. Und da ist der Trick dann, ich mache eine ganz langsame Fermentation und dann habe ich wieder diesen gleichen Prozess, nicht so stark wie beim Sauerteig, aber das Mehl wird dann durch Enzyme, die da drin sind, ganz, ganz langsam verstoffwechseln. Und ich esse am Ende wieder ein ganz anderes Produkt als das pure Mehl.
Heißt das eigentlich dann auch, dass das, was man dem Brot ja immer vorwirft, das Brot dick macht, das Brot stopft, dass das, wenn man das Brot so isst, weil es ist helles Brot, wir reden nicht über Vollkornbrot, es ist helles Brot, dass all diese Probleme nicht auftauchen, wenn man das Brot so macht?
Also am Ende, wenn ich jetzt natürlich jeden Tag 1 Kilo Brot esse oder so.
Gut.
Aber zum Beispiel bei Sauerteigbrot ist es so, ich möchte jetzt nicht zu stark über Gesundheit diskutieren, aber es ist bei Sauerteigbrot, dass die Blutzuckerkurve langsamer ansteigt. Mhm. Ein richtig guter Hack ist auch, das funktioniert auch mit Kartoffeln und Reis, wenn man das einmal über Nacht in den Gefrierschrank packt, steigt diese Blutzuckerkurve sogar noch langsamer. Da habe ich auch einen ganz kleinen Teil in meinem Buch zugeschrieben, natürlich mit wissenschaftlichen Studien auch. Also da gibt es Überlegungen, das könnte sogar das nochmal ein bisschen langsamer machen.
Wenn man dir so zuhört und wenn man das Buch liest, stellt man ja fest, oder denkt man sich, du weißt jetzt eigentlich alles, du hast irgendwie alles geklärt, der Code ist geknackt, er ist am Ende auch nicht so einfach. Was machst du denn noch diese ganze Zeit? Ich meine, sozusagen 1/3 des Jahres, was tust du genau?
Das ist interessant, dass du das sagst. Mir kommt es so vor, nachdem ich das jetzt schon längere Zeit mache, als würde ich überhaupt nichts verstehen vom Brot. Ich merke einfach, wie groß mein Unwissen ist. Ich werde mir meines Unwissens immer mehr bewusst. Natürlich verstehe ich schon ein paar Sachen mehr, aber ich sehe einfach so viele spannende Felder, die noch nie angeschaut worden sind. Und da gibt es so viele Sachen, die man sich noch anschaut.
Aber was guckst du dir da genau an, um das zu verstehen?
Ich möchte zum Beispiel ganz gerne einen Sauerteig entwickeln, den man sehr gut einfrieren kann, weil dann glaube ich, haben viele Leute das noch einfacher. Ich würde meinen Sauerteig einfach einfrieren und direkt aus dem Tiefkühler verwenden. Das Problem ist, wir haben hier jetzt in Deutschland nicht die entsprechenden Hefen dafür, die das machen können. Was werde ich also machen? Ich werde zum Beispiel nochmal nach Tromsø fliegen und eine Freundin besuchen und dann werde ich nochmal versuchen, da Sauerteige aus unterschiedlichen Moosen und unterschiedlichen Beeren zu züchten, die halt daran gewöhnt sind, immer eingefroren zu werden die ganze Zeit. Und dann einen Turbo-Sauerteig entwickeln, auf Basis von diesen wilden Hefen, die es da im Norden von Norwegen gibt.
Hast du Familie, Frau, Kinder, 1, 2, 3? Gibt es sowas bei dir?
Ich habe eine Frau, genau, die mich extrem unterstützt ganzen Hobby. Ja.
Tatsächlich, die nicht sagt, sag mal, was machst du da? Sie hat dich kennengelernt schon als Brotkotknacker. Ja.
Run a restaurant and you learn pretty quick. The sound of a crisp fry starts way before the first bite. As delivery and to-go keeps business booming, order for pickup. McCain SureCrisp fries keep orders crispy.
Hey, delivery.
After the trip, the crispiness comes through.
Mmm.
McCain SureCrisp fries. Go the distance. See how far our fries can take your business at surecrisp.com/delivery.
Wir sind damals tatsächlich zusammen zur Schule gegangen auf dem Heisenberg-Gymnasium.
Okay.
Genau,
wir
kennen uns also schon sehr lange und sie hat meine unterschiedlichen Unternehmungen und auch Brotbacksachen schon soweit mitgemacht. Und ich muss sagen, sie kommt aus Portugal und die haben natürlich im Süden Europas eine ganz andere Philosophie, auch was das Essen angeht. Und da ist Essen einfach noch wichtiger als hier in Deutschland, würde ich sagen. Und Brot ist die Basis für viele portugiesische Gerichte und sie freut sich extrem darüber, immer frisches Brot zu haben, was man dann nochmal nutzen kann, um den Teller auszukratzen, ein Stück weit.
Was sagen die Menschen, deine Kollegen bei der Arbeit, wenn sie wissen, ihr Chef, du bist ja der Chef da, von wie vielen Leuten sind,
Wir sind insgesamt 30 Leute.
30 Leute. Also der Chef ist, ich finde es ja toll, dass ein Unternehmen sowas macht, ist Montag, Dienstag, Mittwoch da und den Rest der Zeit kümmert er sich um Brot. Das wissen die ja wahrscheinlich und so. Aber was gibt's da für Reaktionen?
Das Problem ist eher, wenn man mich fragt zum Thema Brot, dann könnte ich erstmal einen stundenlangen Monolog zu dem ganzen Thema halten. Also ich versuche das dann immer ein bisschen abzukürzen, das ganze Thema Brot. Aber es motiviert natürlich auch extrem die Leute, weil es gibt dann häufig mal frisches Brot bei uns im Büro. Dann gibt es auch immer mal Pizza-Events zum Beispiel, wo ich dann mit den Leuten zusammen eine Pizza backe. Also es gibt da auch viele Vorteile dafür.
Und ist das, wie lange trägt das, dieses Interesse? Also offensichtlich bei dir schon länger, weil es begann ja praktisch in deiner Kindheit oder Jugend. Aber ich kann es mir gar nicht vorstellen, weil es wirkt so simpel, dass man irgendwann sagt, ja, jetzt muss ich mich um was anderes kümmern, jetzt interessiert mich eine andere Geschichte. Oder siehst du in 60, 70 Jahren, ist das immer noch dein großes Thema?
Das ist auf jeden Fall ein Thema. Die eine Sache ist natürlich, das ganze Wissen weiter aufzubauen. Mhm. Da stehe ich immer noch am Anfang. Und die andere Sache ist dann natürlich, dieses Wissen Leuten zu vermitteln und mehr Leute mit meinen Botschaften zu erreichen. Ich finde es extrem motivierend, wenn ich zum Beispiel sehen kann, dass meine Videos 50.000 Stunden im Monat geschaut werden. Muss man sich mal vorstellen, wie lange die Leute da vorm Fernseher oder Computer teilweise sitzen, nur um sich mit dem Thema Brot zu beschäftigen.
Gibt es solche wie dich auch anderswo? Also gibt es so eine Art kleine Community, ich will jetzt nicht sagen Brot-Nerds, aber so ein bisschen ist in diesem Fall jetzt liebevoll gemeint. Ich finde sowieso, der Begriff Nerd ist liebevoll gemeint. Gibt es solche Menschen?
Ja, es gibt auf jeden Fall noch viele andere Leute, die das zum Beispiel bei Instagram sehr aktiv machen oder bei TikTok sehr aktiv machen. Da ist nur das Problem, dass da kann man natürlich nicht so lange Videos machen. Die müssen also sehr kurz innerhalb von 30 Sekunden etwas vermitteln. Aber das kann natürlich nie so stark in die Tiefe gehen wie einige meiner Videos, die 30 Minuten lang sind, wo man aber wirklich ins ganz, ganz tiefe Detail einsteigt, um das zu lernen. Das ist eigentlich eine ganz gute Kooperation, weil die kümmern sich darum, Leute vom Brot zu begeistern. Dann folgen die Leute den Rezepten meistens und das klappt dann nicht so und dann steigen sie tiefer ein. Und halt diese Leute, die tiefer einsteigen, die sind dann bei mir im richtigen Universum.
Wobei man sagen muss, in deinen Videos, so viel passiert nicht. Du erklärst halt unglaublich viel, ne?
Genau, ich erkläre unglaublich viel, ja.
Resonanz kommt, kommt dann aus der ganzen Welt?
Kommt aus der ganzen Welt und es gibt nichts Motivierendes, als zu lesen, danke, lieber Hendrik, du hast mich dazu befähigt, dass ich jede Woche meiner Familie frisches Brot backen kann. Oder auch viele Bäcker, die angefangen haben, eine Bäckerei zu öffnen, nur dadurch, dass sie meine Videos geschaut haben, die anfangen dann an Nachbarn Brot zu verkaufen und größer das Ganze machen. Da gibt es also extrem viele Leute, die da sogar eigene Geschäftsmodelle draus entwickelt haben.
Inwieweit kann das, was du so machst, was du beschreibst, dann dazu beitragen, dass Menschen in Regionen, wo es schwierig ist, sich mit Lebensmitteln zu versorgen, dass es denen besser geht?
Das Handwerk Brot zu backen. Ich bringe den Leuten bei, du brauchst gar nicht gutes Weizenmehl. Du kannst auch, ich sag mal, mit Maismehl oder mit anderen Mehlsorten, kannst du auch extrem leckeres Brot backen. Man muss nicht dieses extrem gute Weizenmehl haben. Das heißt, dieses Wissen kann auch in diesen Regionen angewendet werden. Ich könnte auch zum Beispiel ein Linsenbrot backen. Ich könnte ein Bohnenbrot backen. Mhm. Ich kann aus allem auch prinzipiell Sauerteige züchten und damit mich mit Brot versorgen. Und wenn ich nur eine Pfanne habe, reicht das komplett aus. Ich kann anstatt mein Brot in den Ofen zu backen, drücke ich das ein bisschen flach und packe das einfach in eine Pfanne rein und backe das dann in der Pfanne und habe extrem leckeres, so eine Art Fladenbrot.
Ist es dann. Ja. Nun sind wir in Deutschland und man kann sich vorstellen, wenn jemand wie du da anfängt zu züchten und das bekannt zu machen und da, also wenn wir jetzt in der Zeitung irgendwelche Dinge publik machen würden und die würden auch nur ansatzweise nicht stimmen oder würden Dinge, würde man sagen, das ist aber lebensmittelrechtlich jetzt schwierig, käme irgendeine Behörde. Das muss doch bei dir auch schon in Deutschland, müssen doch irgendwelche Behörden sagen, was macht der da? Und Herr Kleinwächter, was kommen Sie da erzählen?
Ja. Ja, genau. Das ist zum Beispiel auch einer der Gründe, weshalb ich jetzt niemals eine Bäckerei öffnen würde, weil ich bräuchte erstmal einen Meistertitel dafür. Und das wäre ein extrem großes Investment. Das müsste ich erstmal die Zeit dafür haben, das zu machen. Und daher verkaufe ich auch kein Brot, weil ich stelle das ja bei mir zu Hause in der Küche her und das kann ich nicht verkaufen aus hygienischen Gründen.
Mhm. Aber die sind noch nicht so gekommen und sagen, was sie da machen und das, die Zutaten, das ist so, so und so geht das gar nicht, ne?
Nö, das ist überhaupt noch kein Problem gewesen. Ich bringe ja den Leuten nur bei, wie das prinzipiell funktioniert und dann müssen das die Leute dann selbst
zu Hause. Und sind denn nicht Verlage auf dich zugekommen und gesagt, das Buch sieht toll aus? Sagen sie, oh, so cool, das geben wir jetzt in Deutschland raus. Könnt ihr mir vorstellen, so, allein schon wie das aussieht, dass es ein Erfolg werden könnte. Aber wenn sie kämen, würdest du sagen, nein, mach ich nicht.
Ich will nichts ausschließen auf jeden Fall, aber das ist ein Buch, was natürlich durch die Community entstanden ist, was extrem bedauerlich war, dass der Versand der ersten Kampagne, der ersten Kickstarter-Kampagne viel, viel teurer gewesen ist. Also prinzipiell habe ich aktuell auf jedes Buch selbst draufgezahlt, muss man so sagen. Also es ist so konzipiert, dass ich das Ganze mehr oder weniger einfach
deckt. Wie viele Bücher hast du schon sozusagen davon verkauft?
Also online, die sich das online durchgelesen haben, das ist viel mehr. Da liegen wir irgendwie so wahrscheinlich bei 5 Millionen Leuten, die sich das schon angeschaut haben.
5 Millionen?
Genau. Ja. Da gibt es natürlich auch irgendwelche Bots, die vielleicht noch auf der Seite gewesen sind und so weiter. Aber das ist so ungefähr das, die Zugriffszahlen. Und das Buch selbst ist nur eine extrem kleine Auflage. Mhm. Davon habe ich jetzt 3000 Bücher bis jetzt erst gedruckt.
Naja, aber das ist aber gerade, man muss ja sagen, in diesem Segment, und ich erwähne da immer gern das, oder vielleicht weißt du das auch, von jedem Buch in Deutschland werden im Schnitt, von jedem neu erscheinenden Buch in Deutschland, wie viele Exemplare verkauft? Was glaubst du?
100?
Gar nicht schlecht, 287.
Wow.
Also da ist 3000 schon das Zehnfache. Das ist irgendwie, aber 5 Millionen Leute haben sich das angeguckt.
Genau, ja. Und ich habe auch einige YouTube-Videos, die sich schon 2 Millionen Mal, ich glaube 1,5 Millionen Mal sind die sich angeschaut worden. Also man erreicht extrem viele Leute.
Und das ist dann ist das die Befriedigung? Also ich sehe, die Motivation bei dir kommt an diesem unglaublichen Interesse an dem Thema Brot. So letztendlich so, das habe ich auch nach deiner Frau gefragt, so, es gibt ja so viele, die so unglaubliche Hobbys haben, wo man denkt, Wahnsinn. Und sagt deine Frau nicht auch, sag mal, du könntest doch da mehr draus machen oder sagen Freunde nicht, mach doch mehr draus. Man hat doch immer im Freundeskreis, welche sagen, boah, was man damit für Geld verdienen könnte und Startup und sonst was, ja, und sagen.
Auf jeden Fall. Das höre ich sehr häufig. Warum machst du da nicht mehr draus? Warum machst du das nicht zu deinem Hauptjob? Ich habe persönlich Angst davor, dass ich dann auch den Spaß an dem Hobby verliere. Und meine Brand, The Bread Coach, steht halt dafür, authentisch zu sein und nicht irgendwelche Sachen noch mit zu verkaufen. Und dadurch hat natürlich das, was ich den Leuten beibringe, eine ganz andere Reputation, als wenn ich jetzt im Hintergrund noch andere Sachen habe, die ich den Leuten immer andrehen möchte. Und das möchte ich ganz gerne aufrechterhalten, das ganze Thema.
Das ist interessant, ja.
Irgendwann wird sich das vielleicht nochmal mehr tragen, das Ganze. Mal schauen in Zukunft. Mein Ziel bis dahin ist es einfach, mich weiter zu spezialisieren, der Spezialist der Spezialisten zu werden, was das Thema Sauerteig angeht.
Wahnsinn. In Hamburg, du hast es vorhin gesagt, es gibt gute Bäckereien. In Hamburg gibt es eine, die du empfehlen würdest, wo du sagst, Mensch, guck mal da. Oder auch wenn jetzt jemand sucht, irgendwie, wo kann ich mir so einen Sauerteig, müsste man der Bäckerei abkaufen oder meinst du, die geben dir einfach ein Stück mit?
In der Regel geben die einem einfach so ein Stückchen mit. Das Problem ist aber erstmal, finde diese Bäckerei, die noch den Sauerteig hat, weil das meiste wird ja irgendwo anders gebacken an der Stelle. Das heißt, das meiste sind ja hier nur irgendwelche Verkaufsstellen, wo das dann verkauft wird. Das heißt, das ist schwierig. Da würde ich einfach mal bei Google schauen nach Sauerteigbäckereien bei mir in der Nähe und auch nochmal in die Kommentare schauen und dann wirklich einmal fragen, was genau backt ihr denn jetzt für Brot?
Man könnte stundenlang mit dir sprechen. Wir haben nur noch knapp 5 Minuten und da müssen wir noch ein Geheimnis versuchen zu erörtern. Die Deutschen und das Brot. Offensichtlich, stimmt das eigentlich? Haben die Deutschen ein besonderes Verhältnis zum Thema Brot? Ich glaube, so viele Brote wie in Deutschland gibt es nirgendwo sonst. Es wird, wenn man anderswo unterwegs ist, es gibt sozusagen diese Baguette-Kultur in Frankreich und es gibt auch, ja, Weißbrot und zum Dippen, was du eben erzählt hast. Aber dieses morgens, mittags, abends Brot, die Stulle, das ist typisch deutsch. Woher kommt das? Hast du das sozusagen, hast du das nebenbei mitermitteln können?
Man sagt ja, wir sind letztendlich das Brotland. Interessant ist, dass das Brot, das wir halt essen, ist extrem viel Roggenbrot, was ich persönlich auch liebe. Also es gibt für mich nichts Besseres als so ein richtig klatschiges, feuchtes Roggen-Vollkorn-Sauerteigbrot. Das ist persönlich mein Lieblingsbrot. Kann ich aber tatsächlich bei YouTube, deshalb gibt es auch wenig Videos zu, nicht veröffentlichen, weil das mögen nur wir Deutschen, interessanterweise. Ja. Das würde ich in ein Video machen, das würde sich niemand anschauen und dann habe ich auch nicht mein Ziel damit erreicht. Die Brote in Deutschland sind extrem gut, aber meiner Meinung nach heutzutage zu industriell. Mhm. Das heißt, das, was eigentlich das Brot gut gemacht hat, die Sauerteigfermentation, das ist ein Stück weit abhanden gekommen, leider.
Und dann, wenn man da guckt, was ist alles drin, dann sagst du, wenn da mehr als 3-4 Sachen drin sind, dann fängst du schon an, schwierig zu werden. Und es gibt keine Brote, Konservierungsstoffe etc. pp.
das ist halt auch das Geile an dem Sauerteigbrot. Dadurch, dass da eine gewisse Säure drin ist, ist es automatisch auch länger haltbar.
Wie lange hält es? Weil du hast ja, du wolltest gerade sagen, ja?
Ja, genau. Das Brot, was du jetzt hier siehst, das hatte ich am Sonntag gebacken. Und das habe ich jetzt hier in einer Tüte drin. Das wird sich mindestens bis Sonntag diese Woche 7 Tage halten, ohne dass da irgendwas von Schimmel drauf kommt.
Oh. Und sind, ich sehe, es sind schöne, große, dicke. Also backst du dann vor allem große Brote, ja, oder?
Das ist jetzt tatsächlich so ein Sandwich-Brot. Okay. Das finde ich persönlich für das tägliche Brot fast ein bisschen besser, weil ich kann schöne Scheiben schneiden, die symmetrisch sind. Und dann kann man das schön in eine Box reinpacken und sich dann die Stulle mit zur Arbeit nehmen oder abends noch eine
Aber bist Scheibe du so ein essen. Stullenesser? Das heißt, sitzt du dann da und hast dann deine eigene Stulle dabei?
Ich esse tatsächlich nur einmal am Tag. Ich esse immer nur abends.
Und ach, grundsätzlich isst du nur einmal am Tag?
Genau, ich esse grundsätzlich nur einmal am Tag.
Warum?
Habe ich irgendwann mal so festgestellt, dass mir das irgendwie gut tut.
Okay.
Und ja, dann esse ich nur einmal am Tag, dafür abends ein bisschen mehr. Eigentlich wäre wahrscheinlich morgens besser, aber Essen ist ja so ein soziales Ding irgendwie so, ne? Und da gibt's dann immer auf jeden Fall eine leckere Scheibe Brot.
Immer Brot?
Immer Brot, genau.
Okay, aber es gibt dann auch, du kochst dann auch abends, gibt's was Warmes oder so?
Genau.
Wie, du hast heute noch gar nichts gegessen?
Ich habe heute noch gar nichts gegessen, genau. Krass. Nur Kaffee bis jetzt getrunken.
Und wie lange machst du das schon so? Es wird ja immer verrückter.
Boah, das habe ich jetzt bestimmt auch schon 5 Jahre gemacht oder so.
Aber es ist am Ende, muss man sagen, fast nichts anderes als dieses 16-8-Fasten, von dem immer alle reden. Also, dass man sagt, gib dem Körper viel Zeit, nichts zu tun zu haben und dann einmal und dann wieder viel Zeit.
Genau. Ich bin da jetzt auch nicht komplett religiös. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Geschäftsessen habe mittags, wäre es ja blöd, wenn alle sich was zu essen bestellen und ich da sitze, ja, nee, ich trinke nur einen Kaffee oder so, ne? Aber das ist prinzipiell, wie ich das in der Regel mache, ja.
Verrückt. Also Hendrik, es war ein großes Vergnügen, dass du heute hier warst, und ich staune immer wieder, wie man auch in Hamburg noch auf Leute trifft, auf die man nicht gekommen wäre. Vielen Dank. Nächste Woche eine neue Folge von Entscheidetreffen Heider. Vielleicht wieder mit, nee, ich glaube, sowas, kennst du jemanden, der so ist wie du? In einem anderen Bereich? Nee. Da schüttelt der liebe Hendrik mit dem Kopf. Vielen Dank.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.